Seine Frau ist ihm nicht wohlhabend genug. Die Tochter kostet auch nur Geld. Also zündet er sie einfach an. Das ist die Logik von Franz, der meint, ein perfektes Verbrechen zu begehen. Aber ein Fehler führt die Ermittler auf die richtige Spur. Die richtige Spur zu einem Fall, der manche von ihnen bis heute verfolgt. Willkommen beim Mörderisches Österreich, dem preisgekrönten Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Brotberuf Journalist. Vielen Dank an dieser Stelle übrigens an euch, die ihr mir täglich 10 bis 30 Memes zu St. Pölten schickt. Ich glaube, ich kenne mittlerweile jeden flachen Witz dazu. Besonders freut mich, dass sich auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer aus Deutschland sehr rege an der Debatte beteiligen und ihrerseits Vorschläge für das deutsche Äquivalent zu, naja, dieser Geburt aus dem Anus des Teufels machen. Essen, Ludwigshafen, Neumünster, Gelsenkirchen, Duisburg und Dortmund werden recht häufig genannt. Ich war noch in keiner der genannten Städte, das muss ich unbedingt einmal nachholen. Aber für euch heißt das, jetzt müsste ich jetzt mal entscheiden, es kann schließlich nur ein St. Pölten geben. Gibt es das eigentlich auch in der Schweiz, also so eine Stadt mit St. Pölten-Vibes? Die Kriterien sind ausgediente Plattenbauten aus den 70ern, ein Verwaltungsbezirk im Sowjetbrutalismus, während der Rest der Stadt einfach völlig unspektakulär und in allen Belangen maximal eine 4 von 10 ist. Bonuspunkte gibt es für beißenden Gestank in der Luft, vorzugsweise nach faulen Eiern. Für Belgien würde ich wirklich Brüssel nominieren. Ich war unlängst in Brüssel. Ah, nicht ganz geil, wirklich. Ich meine, die größte Nachricht aus St. Pölten der vergangenen Wochen war, dass die Polizei dort jetzt umfassende Fahrradkontrollen durchführt. Na bitte, spektakulärer wird's nicht. Ein bisschen weiter weg von St. Pölten, also nicht ganz weit, aber schon aus der Gefahrenzone draußen, ist Traiskirchen zum Glück. Dort findet der nächste Live-Podcast statt, und zwar am 26. Juni 2026 im Kammgarnsaal auf dem Gelände der ehemaligen Kammgarnspinnerei Möllersdorf. Und wir machen einfach einen mörderischen Streifzug durch Traiskirchen. Dort gibt es zwar keinen so einen richtigen Orgen-Serienmörder, aber schon sehr viele so kleinere Fälle. Also wir machen da so ein Medley, ein Best-of quasi. Heute gehen wir mal wieder nach Oberösterreich, weil hier wird einfach besonders häufig gemordet. Naja, stimmt jetzt nicht ganz. Das Land Ober der Enns ist nur auf Platz 3, was Morde betrifft, nach Wien und Niederösterreich. Was jetzt wenig verwunderlich ist, das ist auch das drittgrößte Bundesland und die anderen zwei. Ja, ihr könnt sich das vorstellen. Unser Fall spielt in den 70er Jahren. Damals war das Leben noch deutlich gefährlicher als heute. Werden heute in etwa 50 Personen pro Jahr umgebracht. Oh Mann, das ist mit Weihnachtspause immer noch eine Person pro Woche. Waren es vor 50 Jahren noch 120 Personen. Damals wurden auch noch mehr Männer umgebracht als Frauen. Das hat sich irgendwann in den 90ern gedreht. Heute sind mehr Frauen Opfer von Morden als Männer. Und genau mit so einem Fall haben wir es heute zu tun. Und einem besonders perfiden noch dazu. Er ist außerdem ein bisschen dumm auch nur, also unser Täter hat gemeint, er wird das perfekte Verbrechen begehen. Tja, Spoiler, dem war nicht so. Bevor wir uns das aber anschauen, erzähle ich euch noch kurz was von unserem Sponsor Holy. Die haben jetzt nämlich einen neuen Sirup gestartet. Da kann man selbst die Intensität einstellen. Also man tut da seinen Pott in die Flasche und dann hat man einen eigenen Softdrink gebaut. Geil. Und die Flasche wird in Österreich hergestellt. Und ich würde euch das Ganze ja gerne zeigen, aber die Post hat mein Paket verschlammt und das kommt erst morgen an. Und einstweilen muss ich wie so ein Tier mein Holy noch aus der Flasche trinken. Prost, Haifischsaft. Ah, geil. Ja, trinke ich halt das andere, ist auch geil, meine, kein Problem. Also und ob ihr jetzt euch für den Sirup oder für die normalen Pulver entscheidet, mit dem Code mörderisch bekommt ihr 10% Rabatt auf alles und ihr unterstützt diesen Kanal. Und dafür, mein Citrus Cobra ist auch schon wieder leer. Naja, aber den Heidelbeer kann ich euch immer noch empfehlen, ja, und den Haifischsaft sowieso immer. bis mein Sirup halt daherkommt. Ja, ich nehme jetzt am Montag auf. Ich wette mit euch, dass das morgen da ist. Wetten? Das muss so sein. Das muss einfach so sein. So alle zwei Wochen eine Folge, ein Aufnahmetag, natürlich nicht rechtzeitig da, und dann kommt es am nächsten Tag. Klassiker. Naja. Heute begeben wir uns nach Sierning in Oberösterreich. Das liegt im Südosten des Bundeslandes, im Bezirk Steierland. Und es ist so ein Ort, ja, wie man ihn sich halt vorstellt. Auf der Titelseite der Gemeindezeitung sind die Gstanzlsinger abgebildet. Der Bürgermeister schreibt ein seitenlanges Vorwort, in dem er sich selber lobt und den Vereinen für ihr Engagement für die Belebung der Gemeinden dankt, wie jeder Bürgermeister in jedem Vorwort ever. Wusstet ihr, dass es seit 1732 den Rudenkirtag gibt, also eine Faschingsveranstaltung? Na, wusstet ihr wahrscheinlich nicht. Über Jahrhunderte wurden hier vor allem Messer, Besteck und Gewehre hergestellt, etwa das berühmte österreichische Werndlgewehr. Für Leute. Unser Fall spielt 1974, da gab es keine Werndlgewehre mehr. Und da geht's der Metallwarenindustrie in der Gemeinde auch gar nicht mehr so gut. Der letzte Besteckerzeuger, der Neuzeughammer, klingt super, wird zwei Jahre später zusperren, weil das Unternehmen so viele Schulden hat. Und falls euch der Name Sierning etwas sagt, ja, der Ort war schon mal Schauplatz einer brutalen Mordserie. Hier hat Alfred Engleder sein Unwesen getrieben. Das war jener Serienmörder, der Frauen am Wegesrand mit dem Hammer erschlagen hat. Auch darüber gibt es natürlich eine Folge. Wer in Sierning lebt und nicht im nahen Steyr arbeitet, der ist höchstwahrscheinlich Landwirt. So wie der Franz und die Josefa Holzinger. Also eigentlich ist Josefa die, naja, echte Bäuerin. Ihr hat der Hof gehört. Die 33-Jährige hat spät geheiratet. Schließlich schaut man am Land, dass man sowas früher regelt, ihr wisst schon. Aber die Josefa war etwas später dran. Egal. Ihr gehört der Hof in Sierning. Auf einer Hochzeit lernt sie einen Mann kennen, den Franz. Der Franz, der ist auch 33 Jahre alt und stammt selbst aus einer Landwirtschaft. Seine Eltern haben einen Hof in Thalheim bei Wels, Wös. Also in der näheren, in der weiteren Umgebung, nennen wir es mal so. Die beiden lernen sich kennen und ich würde jetzt gerne dazu sagen, sie lernten sich kennen und lieben. Aber das war in dem Fall nicht ganz so. Es war mehr eine Zweckehe. Josefa brauchte jemanden, der mit ihr den Hof führt. Der Franz war auf der Suche nach einer standesgemäßen Ehe. Denn der Franz, ja, der schaut gerne aufs Geld. Also der ist jetzt nicht nur ein bisschen sparsam oder so ein bisschen knauserig, der ist einfach wahnhaft geldgeil. Er war von Beginn an darauf aus, eine wohlhabende Frau zu heiraten. So, und an dieser Stelle möchte ich einen besonders flachen Witz bringen. Warum kann ein Bauer nicht schwimmen? Na, weil er so macht. Tolle Idee, Peter, visuelle Gags in einem Podcast machen. Ich habe mit meiner Hand eine an mich raffende Bewegung gemacht. Weil so kann man nicht schwimmen, wenn man mit dem Anraffen von Reichtümern beschäftigt ist, ihr versteht's. So, jetzt auch noch den Witz erklärt. Es wird immer besser hier. Preisgekrönte Podcast-Produktion, sage ich da. Die Josefa ist für den Franz jedenfalls eine gute Partie. Sie hat eben den Hof und stammt aus einer wohlhabenden Familie. Na bitte, ideal aus Sicht von Franz. Schon bald heiraten die beiden und Töchterchen Christa kommt zuerst auf die Welt. 4 Jahre später kommt noch ein Sohn zur Welt, den wir jetzt einmal namenlos lassen. Josefa ist es auch, die mit ihrem Opel Caravan ins nahegelegene Steyr fährt, um dort die auf dem Hof produzierten Produkte auf dem Markt zu verkaufen. So auch am 27. Juni 1974. Es ist ein Donnerstag. Rudolf Kirchschläger ist in der Woche davor zum Bundespräsidenten gewählt worden, nur falls ihr euch dafür interessiert. Josefa hat wenig Zeit für sowas. Sie belädt nämlich in aller Herrgottsfrüh den Lieferwagen mit der Ware. Sie packt Töchterchen Christa ein und fährt zum Markt. Alles wie immer. Doch Josefa und Christa kommen an diesem Donnerstag nicht nach Hause. Am Freitagmorgen fehlt von ihnen immer noch jede Spur. Ja, in der heutigen Zeit unvorstellbar. Hätte man das Smartphone gezückt und eine WhatsApp geschickt. Fahre jetzt los. Dann weiß man zumindest, wo sich der andere ungefähr befindet und was er oder sie so tut. Naja, in den 70er Jahren gab es das freilich noch nicht. Also geht Franz zu seinem Nachbarn und erzählt, du, die Josefa ist nicht mehr heimgekommen vom Markt. Die Christa hat sie auch mit. Der Nachbar ist besorgt. Die beiden setzen sich ins Auto und fahren die Straße entlang, die Christa auch genommen hat. Die Strecke nach Steyr ist etwa 10 Kilometer lang. Also das ist jetzt keine Riesendistanz, das ist alles ganz nah beieinander. Allzu weit müssen sie nicht fahren. Sie sind etwa 2 Kilometer weit gekommen, als Franz und sein Nachbar eine schreckliche Entdeckung machen. Auf dem Weg nach Steyr, bei einer rund 12 Meter hohen Eiche, finden sie ein ausgebranntes Autowrack. Es ist der Lieferwagen von Josefa, also der Kombi. Offenbar ist das Auto gegen den Baum gerast und hat Feuer gefangen. Die beiden Männer bleiben stehen und wagen einen Blick ins Innere des Fahrzeuges. Am Fahrersitz sitzt die verkohlte Leiche von Josefa. Die Leiche der kleinen Christa liegt zwischen den Sitzen. Sie muss durch den Aufprall von der Rückbank geschleudert worden sein. Alles ist völlig verbrannt. Der Anblick ist entsetzlich. Nachdem sich die beiden Männer gefasst haben, fahren sie sofort zur Polizei, also damals noch die Gendarmerie, und berichten, was hier passiert ist. Der Nachbar wirkt auf die Ermittler viel geschockter als der Ehemann selbst. Aber gut, was weiß man schon. Der arme Mann hat gerade seine Familie verbrannt, in einem Auto gefunden. In so einer Ausnahmesituation gibt es wohl keine Reaktion, die man, naja, als normal bezeichnen kann. Den Ermittlern fällt auf, dass Franz keine Augenbrauen mehr hat. Außerdem hat er am linken Ohr eine auffällige Rötung, die wie so eine leichte Brandwunde aussieht. Komisch. Sofort begeben sich die Polizisten an den Unfallort. Die Indizienlage ist eindeutig. Auto prallt gegen Baum, die Insassen sind durch den Aufprall betäubt und verbrennen deshalb hilflos im Fahrzeug. Tragisch, aber da kann man nichts machen. Ja, man stelle sich bloß vor, es gebe eine Vorrichtung, die dafür sorgt, dass man nach einem Aufprall nicht gegen das Armaturenbrett oder durch die Windschutzscheibe geschleudert wird. Pah, Sicherheitsgurte, Teufelswerk. So tragisch das alles ist, aber so ein Unfall wäre jetzt kein großer Staatsakt geworden. Unglücke passieren, Menschen sterben. Das ist alles sehr, sehr schlimm, aber groß ermitteln braucht man hier nicht. Aber da fällt einem Polizisten etwas Ungewöhnliches auf. Er hat schon genügend Verkehrsunfälle gesehen, um zu wissen, wie Autos üblicherweise verbrennen und wie das aussieht. Naja, normalerweise entsteht ein Brand eher im Motorraum, wo auch die größte Hitze auf das Fahrzeug wirkt. Hier in diesem Fall sieht es aber so aus, als wäre das Feuer im Fahrgastraum ausgebrochen. Oh, das ist schon sehr ungewöhnlich. Der Aufprall gegen den Baum war jetzt auch nicht besonders heftig, so wie sich das hier vor Ort darstellt. Ja, das ist schon ungewöhnlich, dass da gleich so ein massives Feuer ausbricht. Naja, vielleicht lohnt sich ja doch ein zweiter Blick, zumal der Ehemann so wirkt, als wäre es ihm sehr recht, die Angelegenheit möglichst schnell zu erledigen. Sagen Sie mal, warum haben Sie eigentlich so eine Brandwunde am Ohr und keine Augenbrauen mehr? Will einer der Polizisten von Franz wissen. Ah, jo, gestern ist mir beim Rausenmann der Meer obrennt, berichtet Franz. Tja, eine komische Häufung an tragischen Feuern bei der Familie Holzinger. Die örtlichen Polizisten merken, dass da etwas faul ist und rufen die Kriminalabteilung des Landes Oberösterreich zur Hilfe. Die beginnt gleich mit der Tatortarbeit. Das Erste, was den Sachverständigen für derartige Unfälle auffällt, ist, dass der Wagen unmöglich infolge dieses Aufpralls derart in Flammen aufgehen konnte. Die Ermittler finden Hinweise darauf, dass es wohl zu einer Art Explosion gekommen sein muss. Das passt nicht zusammen. Der Motorraum ist vom Brand kaum betroffen und von den Aufprallschäden einmal abgesehen intakt, also kaum verbrannt. Dazu kommt, dass der Aufprall auch gar nicht einmal so wild heftig war. Also das ist jetzt nicht so, als wäre das Auto auf 1000 Fetzen. Das ist halt gegen einen Baum gefahren. Neben dem Auto, direkt bei der Beifahrertür, machen die Ermittler eine eigenartige Entdeckung. Sie finden eine braune Kappe aus Schnürlsamt, also für alle Nicht-Österreicher, aus Kordstoff. Sie hat den Brand überstanden, aber durch die Hitze der Flammen ist das Metall der Türgriffe geschmolzen und direkt auf diese Kappe, so sagen wir hier in Österreich, zu Mützen. Also das ist das flüssige Metall, ist draufgetropft. Das heißt, jemand muss beim Brand anwesend gewesen sein und die Kappe verloren haben. Die beiden Insassen, Josefa und Christa, sind ja im Auto verbrannt. Die kommen also nicht in Frage. Also ist schon naheliegend, dass da eine dritte Person involviert war. Vielleicht eine Person, die eine Brandwunde am Ohr hat und mit auffällig versenkten Augenbrauen, also nicht mehr vorhandenen Augenbrauen, herumläuft. Ist es Ihr Kapperl? Fragen die Ermittler den Franz. Er schweigt. Kommen Sie einmal mit. Franz wird in die Polizeiinspektion gebracht. Er schweigt. Wie er den Unfall bemerkt hat, wollen die Ermittler wissen. Na, er ist mit dem Nachbarn suchen gefahren, nachdem die Josefa gestern nicht nach Hause gekommen ist. Woher sind denn die Brandspuren im Gesicht? Na, der Rasenmäher ist abbrennt, habe ich euch schon gesagt. Wo hat er denn gebrannt, der Rasenmäher? Na, im Garten. Und wenn wir jetzt nachschauen fahren, dann finden wir den verbrannten Rasenmäher oder zumindest Brandspuren im Gras? Fragen die Ermittler. Franz schweigt. Es kommt zu einer Hausdurchsuchung. Am Hof der Holzingers wird ein Rasenmäher gefunden. Intakt und im 1A-Zustand. Von wegen Feuer. Die Ermittler fragen sich bei der Gelegenheit im Ort durch, ob da jemand vielleicht diese braune Kappe wiedererkennt. Na klar, die trägt der Franz Holzinger immer. Der verlässt das Haus nie ohne sein Schnürl samt Kapperl. Tja, Franz, das schaut nicht gut aus. Gut, das sind jetzt alles Indizien, noch fehlt der stichhaltige Beweis. Also fragen die Ermittler sich weiter durch und sie erfahren Erstaunliches. Um das Eheleben der Holzingers war es nämlich nicht besonders gut bestellt. Dass die Ehe aus rein finanziellen Interessen geschlossen wurde, ist jetzt in den 70ern am Land nicht völlig neu. Franz Holzinger war schon immer von dem Gedanken getrieben, eine reiche Frau zu heiraten. Um seinen Besitz und sein Vermögen zu vergrößern, ich habe es ja schon erwähnt, der mag Geld gerne. Da Josefa finanziell sehr gut gestellt war und einen eigenen Bauernhof hatte, ging Holzinger die Ehe mit ihr ein. Obwohl aus der gemeinsamen Zeit zwei Kinder hervorgingen, die 7-jährige Tochter Christa und ein 3-jähriger Sohn, war die Ehe bereits nach kurzer Zeit völlig zerrüttet. Die Quellen deuten auf ein familiäres Klima hin, das von enormer Feindseligkeit und ständigen Auseinandersetzungen geprägt war. Franz Holzinger selbst bezeichnete Josefa als seine verhasste Frau, erfahren die Ermittler. Und es geht ein weiteres Gerücht im Dorf um. Das Bauernhaus und das Vermögen von Josefa waren Franz bald nicht mehr genug. Die ohnehin kaputte Ehe verlor für ihn vollends ihre Berechtigung, als er eine reiche Witwe kennenlernte, die über ein noch größeres Anwesen und deutlich mehr Geldmittel verfügte. Weil, wie heißt so schön, Liebe vergeht, Hektar besteht. Ab diesem Moment betrachtete er seine Ehefrau Josefa und die gemeinsame Tochter schlichtweg als Hindernisse, die seinen Plan zur weiteren Vermögensvermehrung im Weg standen. Wenn das nicht noch einem Motiv schreit. Damit konfrontiert schweigt der Franz. Er sagt einfach gar nichts mehr. Er wird in U-Haft genommen und nach einigen Tagen, als die Indizien immer mehr werden, redet er schließlich mit den Ermittlern. Und er gesteht, er hat seine Frau und seine kleine Tochter bei lebendigem Leib verbrannt. Er hat die Tat auch von langer Hand geplant. Er hat nämlich in der Zeitung von seinem Fall aus den USA gelesen, wo ein Mann versuchte, einen Mord wie einen Autounfall aussehen zu lassen. Das nahm er als Inspiration. Und er wollte es klüger machen, weil der Amerikaner, ja, da wurde halt erwischt. Ihm, dem superschlauen Franz Holzinger aus Sierning, würde das natürlich nicht passieren. Er wusste, wann er zuschlagen würde. Er wollte den perfekten Mord begehen. Und zwar, wenn Josefa mit Christa zum Markt nach Steyr fährt. Noch am Vorabend stellte er einen 5 Liter großen Benzinkanister in den Kofferraum von Josefas Auto. Er wusste, dass die Josefa und die kleine Christa gegen 23 Uhr ungefähr zurückkehren würden. Er legte den dreijährigen Sohn ins Bett, wartete und ging seiner Frau zu Fuß auf der Straße entgegen. Er wartete etwa 500 Meter vor der Eiche, die er schon im Vorfeld als Unfallort ausgewählt hatte. Das ist etwa 2 Kilometer von seinem Bauernhof entfernt. Als seine Frau mit dem Auto heranfuhr, stellte er sich auf die Straße und stoppte ihr Fahrzeug. Als er jetzt seiner Frau erzählt hat, warum er hier mitten auf der Straße, mitten in der Nacht eigentlich unterwegs ist, ist nicht ganz klar. Gut möglich, dass die Josefa gar nicht dazu kam, ihn zu fragen, denn der Franz fing sofort einen Streit an und beschimpfte seine Ehegattin. Warum sie so spät erst nach Hause kam, war so ein Thema. Die kleine Christa schlief derweil auf der Rückbank. Also sie lag auf der Rückbank, ja, wisst ihr, Sicherheitsgurte und so, unbekannt. Auf Höhe der Eiche griff Franz plötzlich ins Lenkrad und lenkte das Auto so gegen den Baum. Er selbst konnte sich irgendwie abstützen, sodass er durch den Aufprall nicht wirklich beeinträchtigt wurde. Josefas Kopf dürfte aber gegen das Lenkrad geprallt sein. Sie wirkte benommen. Die kleine Christa wurde von der Rückbank geworfen und landete eingeklemmt zwischen den Vordersitzen und der Rückbank. Auch sie war nicht bei Bewusstsein. Franz steigt aus, holt den Benzinkanister aus dem Kofferraum und übergießt seine Frau und seine 7-jährige Tochter. Dann nimmt er ein Streichholz aus der Tasche und zündet damit seine Familienmitglieder an. Was der schlaue Herr nicht bedacht hatte, war, dass sich das Benzin explosionsartig entzündete. Es kam zu einer Art Verpuffung. Dabei wurden seine Augenbrauen versengt und Franz erlitt eine Verbrennung am Ohr. Auch seine braune Kappe wurde ihm vom Kopf gerissen und blieb unmittelbar neben der Beifahrertür liegen. Franz machte sich aber nicht schnell vom Tatort davon. Also, man hätte ja flüchten können. Er genoss es richtig, seiner Frau und Tochter dabei zuzusehen, wie sie hilflos im Auto verbrannten. Er legte sich daneben in eine Wiese und genoss das Feuer. Er wollte damit absolut sicher gehen, dass seine Frau und seine Tochter auch wirklich tot waren. Danach hielt er sich bis zum Morgengrauen im Wald auf, bevor er nach Hause ging. Am nächsten Morgen spielte er den besorgten Ehemann. Er bat einen Nachbarn um Hilfe bei der Suche nach seiner angeblich vermissten Familie und führte ihn gezielt in Richtung Steyr, wo sie den ausgebrannten Wagen, wie von Holzinger inszeniert, entdeckten. Naja, und fast wäre er damit durchgekommen, wäre den Gendarmen vor Ort die Sache nicht komisch vorgekommen. Unter den vernehmenden Polizisten, also damals noch Gendarmen, war Manfred Schmidbauer, der spätere Landesgendarmeriekommandant von Oberösterreich. Der fragt Franz Holzinger nach dem Motiv. Er wollte seine Familie wegen andauernder Streitigkeiten töten, sagt er den Ermittlern eiskalt. Anschließend hätte er die reiche Witwe heiraten können. Die hatte mehr Besitz und mehr Vermögen. Ganz einfach. Und dann sagt er einen Satz, den Schmidbauer bis heute verfolgt. Die Tochter war schlecht in der Schule. Die hat nur Geld gekost. Um die ist nicht schade. Also, falls ihr noch einen Beweis brauchtet, dass es sich bei Franz Holzinger um die größte Verschwendung von anderweitig gut brauchbarem Kohlenstoff handelt, bringe ich den jetzt. Als es um die Beerdigung der beiden Opfer ging, sagte er, warum 2 Särge? Einer tut's für die 2 doch auch. Am 11. November 1974 beginnt der Prozess gegen Franz Holzinger am Landesgericht Steyr. Holzinger bekannte sich vor dem Vorsitzenden des Senats schuldig. Na immerhin. Aber er präsentierte den Geschworenen eine völlig andere Geschichte, als er sie bei der Polizei angegeben hatte. In Wahrheit hat sich nämlich alles ganz, ganz anders zugetragen. Er habe an diesem Abend getrunken. Seiner Frau, die war angeblich laut seiner Darstellung zu Hause, sei das aber nicht recht gewesen. Deshalb hat sie ihm irgendwann die Weinflasche weggenommen. Daraufhin wurde er so wütend, dass er Josefa mit seinen Fäusten geschlagen hat. Die 7-jährige Christa wollte ihrer Mutter helfen und ging dazwischen. Auch sie hat er dann geschlagen. Anschließend habe er das kleine Mädchen gewürgt, bis sie sich nicht mehr rührte. Daraufhin habe er auch kurzerhand seine Ehegattin mit bloßen Händen erwürgt. Ich meine, wenn man schon dabei ist, gell? Ich wollte keinen Mord begehen, sagte Holzinger vor Gericht. Erst dann sei er auf die Idee gekommen, einen Unfall vorzutäuschen. Er beschreibt plötzlich, wie er die beiden Leichen ins Auto verladen hatte und weggefahren war. Anschließend habe er das Auto gegen den Baum gelenkt und dabei darauf geachtet, nicht schneller als 40 km/h zu fahren, damit er selbst halbwegs unverletzt davonkommen kann, irgendwie. Ich habe auf den Tachometer geschaut, um nicht schneller als 40 Kilometer zu fahren. Kurz vor dem Aufprall an den Baum habe ich aber Angst bekommen und bin vom Gas weggegangen. Die APA schreibt. Dann berichtete Holzinger, wie er seine Frau auf den Lenkersitz zerrte, Benzin über ihren Körper und den Körper des Kindes goss und mit einem Zündholz, das er durch ein Fenster warf, zur Explosion brachte. Dann sei er in den Wald gelaufen und habe sich dort bis zum Morgen aufgehalten, bevor er zu den Nachbarn ging, die ihm helfen sollten, nach seinen angeblich vermissten Angehörigen zu suchen. Eine Kappe, die Holzinger bei der Unfallstelle verloren hatte, brachte die Gendarmerie dann zu dem Verdacht, dass kein Unfall, sondern ein Verbrechen vorliege. Das ist natürlich auch völlig unglaubwürdig, dass er er hatte das Fahrzeug selbst gelenkt und nach dem Aufprall hätte er dann seine Frau vom Beifahrersitz gezerrt und auf den Fahrersitz gesetzt. Ich weiß nicht. Was genau Holzinger mit dieser Aussage bezweckte, ist auch nicht ganz klar. Also in den Berichten von damals wird vermutet, er hatte wohl irgendwie drauf gehofft, die Tat als eine Art Totschlag darzustellen und eben mit einer geringeren Haftstrafe davon zu kommen. Den fingierten Unfall hat er halt versucht, als Panikreaktion darzustellen. Er gab nämlich an, er habe die beiden regungslos liegen sehen und aus Angst davor, unschuldig vor Gericht gestellt zu werden, man ist ja unschuldig, er hat nur beide erwürgt, ne? Hat er eben den Entschluss gefasst, einen Unfall vorzutäuschen. Mach der arme, unschuldige Bürger. Das war natürlich alles ein Blödsinn, also die Geschichte war schon so, wie es bei der Polizei gesagt hat und wie es dann auch von den Ermittlern festgehalten wurde. Also das Gericht schenkte dem auch keinen Glauben, was er da erzählte. Der geschworene Senat sprach Franz Holzinger schuldig und verurteilte ihn zu lebenslangem, schwerem und verschärftem Kerker. Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr euch das Beweisstück, die Kappe mit dem geschmolzenen Metall drauf, bis heute anschauen. Die ist nämlich erhalten geblieben, und zwar im Gendarmerie-Museum in Oberösterreich. Klugschiss zum Schluss. Explodierende Autos. Und zum Schluss möchte ich euch noch erklären, warum es eine saudumme Idee ist, einen Mord als Autounfall mit anschließendem Fahrzeugbrand zu tarnen. Also, falls ihr nach dem Anhören dieses Falles noch irgendeinen Beweis gebraucht hättet. Also zuerst einmal, Autos explodieren nicht wie im Film. Tatsächlich ist es so gut wie ausgeschlossen, dass ein Fahrzeug in einem spektakulären Feuerball seine irdische Existenz beendet. Das liegt daran, dass es dafür Sauerstoff braucht. Laut dem ADAC wäre dafür ein Gasgemisch nötig, also die Ausdünstungen des Treibstoffes in Kombination mit Sauerstoff, und dann müsste direkt in den Tank eine Zündquelle gelangen. Und das ist eher unwahrscheinlich. Wenn jetzt aber ein LKW oder ein Bus brennt, dann hast du schnell hohe mediale Aufmerksamkeit, weil oft Straßensperren damit einhergehen. Bei LKW entstehen Brände vor allem bei der Bremsanlage, beziehungsweise bei den Reifen, durch Reifenschäden oder zu niedrigen Reifendruck. Reisebusse und PKW neigen eher zu Bränden im Motorraum durch technische Defekte, marode elektrische Leitungen, Öl- und Kraftstoffrückstände, erklärt ein ÖAMTC-Techniker in einem Artikel dazu. In Österreich kommt es knapp zu 1.800 Fahrzeugbränden im Jahr, wovon aber viele auf landwirtschaftliche Fahrzeuge zurückzuführen sind, die oft sehr brennbares Material geladen haben. Heu zum Beispiel. Also als ich noch für die Lokalzeitung gearbeitet habe, war das in der Erntesaison wirklich zweimal in der Woche der Fall, dass es da einen Einsatz gab. Das passiert wirklich sehr häufig. Da passiert aber auch nicht viel. Also zum Schluss waren die Landwirte sogar schon so vorbereitet, die hatten schon so Vakuumfässer mit, falls was ist, damit sie gleich den Brand löschen können. Also das war meistens kein Riesendrama. Wenn es zu einem Brand kommt, pass auf, gibt's vom ADAC einen total sinnvollen Tipp, und der heißt: Das Fahrzeug schnell verlassen. Dringend sollten die Rettungskräfte und die Feuerwehr alarmiert werden. Ja, halte ich auch für eine ganz gute Idee. Sie informieren dann auch die Polizei. Die entstehenden Rauchgase sind giftig, aber trotzdem bringt es nichts, in Panik zu verfallen. Bei einem Fahrzeugbrand bleibt meistens genügend Zeit, sich aus dem Auto in Sicherheit zu bringen und gegebenenfalls verletzte Insassen zu retten. Weil, Autos gehen auch nicht in Millisekunden in Flammen auf. So, und um jetzt noch mit einem Mythos der Boomer-Verschwörungstheoretiker-Brigaden auf Facebook aufzuräumen, brennen Elektroautos häufiger? Nein. Das Risiko eines Brandes ist vergleichsweise gering, da aktuelle Elektroautos bei einem Unfall genauso sicher sind wie herkömmliche Autos, schreibt der ADAC. Und das Hochvoltsystem nach einem Unfall mit Auslösung des Airbags sowie bei Beschädigung von Leitungen oder Antriebsbatterie abgeschaltet wird. Also alles kein Problem. So, bevor ich euch rausschmeiße, muss ich euch noch von einem dummen Verbrechen berichten. Ein Bussard in Belgien, also ein Bussard, Bussard. Ein Bussard in Belgien ist ein richtiges Gefraßt und hält das ganze Land in Atem. Der Coco getaufte Vogel hat nämlich ein Hobby entwickelt. Er terrorisiert am liebsten Schulkinder in der kleinen Stadt Dinan. Er hat sich immer frühmorgens, wenn die Kinder zur Schule gingen, postiert und auf die Geschroppen gewartet, um sie eben anzufallen. Den Behörden zufolge war der Bussard wochenlang bei einer Schule in Dinan sehr nah an den Menschen vorbeigeflogen, was bei den Kindern zu Angst, Beunruhigung und Tränen geführt habe. Der Vogel wurde auch an anderen Orten der Region gesichtet, wo er ebenfalls Angst und Schrecken verursachte. Manche Menschen haben sich gar zum Komplizen des Krawallgockels gemacht und sie haben ihn auch noch gefüttert. Deshalb haben die belgischen Behörden angeordnet, Coco einzufangen, was auch geschah. Und Coco wurde in eine Auffangstation für Wildtiere gebracht. Das wiederum fanden die Fans und die Mittäter von Coco gar nicht lustig und die bombardierten daraufhin die Auffangstation mit bösen Nachrichten. Unlängst wurde dort nächtens eingebrochen und Coco wurde, gestohlen, also freigelassen. Der Verdacht liegt ihm nahe, dass der jetzt wieder rumflattert. Wenn demnächst vor einer belgischen Schule wieder Kinder von einem Bussard belästigt werden, Bussard heißt das nicht, Bussard belästigt werden, dann wissen wir es sicher. Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com/mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäterin und Mittäter sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen und ganz ohne Werbung. Und ihr bekommt sogar Zugriff auf eine super geheime Extrafolge. Stimmt nicht, es sind zwei super geheime Extrafolgen. Ich sollte mal mein Skript ändern. Das ist auch das erste Mal, glaube ich, dass ich die Abmoderation vom Skript ablese. Darum ist das immer so ein Dumpster-Fire. Auf Steady könnt ihr den Newsletter abonnieren, bekommt ihr noch Bonusmaterial zu den Fällen. Und wenn ihr Mittäterin oder Mittäter seid, dann bekommt ihr außerdem Zugriff auf das Recherchematerial in Form eines Notizbuches auf Notebook LM. Dort könnt ihr dann selbst in den Quellen herumwühlen und tiefer in den Fall eintauchen. Wenn euch ein monatliches Abo zu viel ist oder ihr nicht noch einen Abbucher auf eurem Konto gebrauchen könnt, könnt ihr mir via paypal.me/moepodcast eine kleine Spende zukommen lassen. Vielen Dank an Walter, Sandra, Daniela und Peter für eure grandiose und wirklich großzügige Unterstützung. Ihr seid dafür verantwortlich, dass hier die Lichter anbleiben. Und wenn ihr mögt, könnt ihr auch auf YouTube-Kanal Mitglied werden. Da gibt es die Folge für Mitglieder auch immer ein bisschen früher als kleines Goodie und als Belohnung. Ja, und wenn ihr mir Feedback geben wollt, dann macht das am besten in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Persönliches Feedback nehme ich natürlich gerne. Schreibt es mir einfach eine Nachricht an mösterreichpodcast@gmail.com und schaut eben, wie gesagt, auch gerne auf YouTube vorbei. Und wenn ihr von diesem ganzen Mord und Totschlag hier auf diesem Kanal eine Pause braucht, dann hört's mal bei Hightech rein. Das ist ein Podcast-Projekt von meinem Kollegen Alex und mir. Und wir sprechen da einmal in der Woche über die Technologie-News der Woche. Es gibt auch ein paar Experteninterviews. Das ist ganz leicht und verständlich aufbereitet. Und da lernt man angeblich was. Und ein bisschen lustig ist es auch. Also ganz ehrlich. Die nächste Folge von Mörderisches Österreich erscheint überall, wo ihr gute Podcasts hören könnt. Am besten ihr schaut auf mörderisch.simplecast.com vorbei. Dort findet ihr alle Folgen chronologisch aufgelistet. Außerdem könnt ihr natürlich auf Instagram unter @moepodcast folgen. Da gibt es dann auch noch Bonusmaterial zu den Fällen und sehr viele Katzenfotos. In diesem Sinne, benutzt bitte eure Sicherheitsgurte. Danke, Bussi und Baba.